ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazie Pedro.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIPFM am Mittwoch, den 7. Dezember 2011. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüste Welle aus dem Raum Tübingen und Reutling. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute: Der Leerstandsmelder, Wahlen in Russland, Klimakonferenz in Durban. Wer eine leere Wohnung sucht, findet dafür zahlreiche Portale im Internet. Eine ganz besondere Internetadresse ist leerstandsmelder.de. Allerdings findet man dort keine Mietswohnungen, sondern leere Wohnungen, Häuser und Gewerbeflächen. Radio Frei aus Erfurt sprach mit Christina, die am Aufbau des Leerstandsmelders beteiligt war, über die Hintergründe des Portals.
Wer eine leere Wohnung sucht, der findet im Internet zahlreiche Möglichkeiten. Zahlreiche Portale bieten es an, dass man Wohnungen und Häuser finden kann. Eine ganz besondere Seite ist die Seite www.leerstandsmelder.de. Allerdings findet man dort keine Mietwohnungen und dennoch sind dort freie leere Wohnungen, Häuser und Gewerbefläche ausgewiesen. Und eine Frau, die diese Internetseite mit aufgebaut hat, begrüße ich jetzt in Hamburg am Telefon, nämlich die Christina. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frank.
Ich habe schon gerade gesagt, ihr habt eine Homepage. Dort findet man lauter leere Wohnungen und Häuser, die man dennoch nicht mieten kann. Warum habt ihr die denn dann im Internet aufgelistet?
Also meine ganz persönliche Geschichte damit war, dass ich einfach über viele Jahre gesehen habe, wie die Häuser, ja, wie Häuser leer standen, insbesondere Altbauten, und immer weiter verfielen. Und auf der anderen Seite wird in Hamburg werden ständig neue Bürogebäude errichtet. Und man fragt sich, wie kann es sein, also wo ist eigentlich der Bedarf? Wir haben eine ganz schön große Wohnungsnot. Also wir brauchen eigentlich pro Jahr über 8000 neue Wohnungen in Hamburg. Ich habe damals dann einfach gedacht, muss man doch das Internet nutzen, wozu gibt's das? Und da kann dann jeder einfach ohne irgendeine Zugangsschwelle seine Leerstände eintragen, die er irgendwo sieht. Und dann hat man damit eine Plattform geschaffen, in der man wirklich eine große Transparenz erreicht. Das war so einfach der Grundgedanke, und dann ging es um die Ausarbeitung. Und die war dann noch ein bisschen komplexer.
Jetzt, wenn man eure Seite anguckt, www.leerstandsmelder.de, da kann man eine Karte sehen, da kann man sich reinzoomen, da findet man ganz viele Häuser, Wohnungen, die dann auch beschrieben werden. Wie funktioniert denn eine solche Meldung genau?
Also das ist ziemlich simpel und geht eigentlich auch ganz schnell. Wenn man einen Leerstand sieht, dann macht man idealerweise erstmal gleich ein Foto davon. Dann gibt es eine Art Steckbrief, also man muss sich einmal kurz registrieren lassen auf der Seite, was auch recht anonym geht. Also man muss einfach eine E-Mail-Adresse noch angeben und die bestätigen. Und dann kann man einen Steckbrief anlegen, und da werden halt bestimmte Informationen abgefragt. Also erstmal einfach grundsätzlich Name des Objekts. Also manchmal sind solche Objekte ja auch bekannter, in Hamburg zum Beispiel der Fernsehturm oder die Schilleroper. Aber es gibt halt einfach, also die jetzt sozusagen schon Legenden der Leerstände. Aber dann trägt man Adresse ein, Nutzungsart. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man weiß, dass es ein öffentliches Gebäude ist, also es zum Beispiel der Stadt gehört, dann kann man das vermerken, oder man kann vermerken, ob es privat ist, und wie lange es schon leer steht. Also es sind so ein paar Dinge, die abgefragt werden, dauert vielleicht 3 bis 5 Minuten, und dann kann man sogar auch noch eintragen, ob es Abrissgerüchte gibt, was auch immer nochmal ganz spannend ist. Abschließend hat man auch noch die Möglichkeit, ein paar Stichworte so dazu zu schreiben. Und dann kann man Fotos hinzuladen und hat dadurch dann einfach schon mal ein ganz vielseitiges Bild des Leerstandes. Ich lade da jeden herzlich ein, mal auf die Seite zu gucken. Man hat da wirklich eine unglaubliche Vielfalt auch an Leerständen. Und also es ist eigentlich sehr unkompliziert, das auch hochzuladen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass Vermieterinnen und Vermieter, egal ob sie privat oder staatlicher, städtischer Natur sind, das gar nicht so gerne sehen, wenn jetzt ihr Haus da öffentlich sichtbar ist und das Thema, warum das Haus eigentlich leer stand, damit ja auch angeschoben wird. Wie sind denn die Reaktionen gewesen von Vermieterinnen und Vermietern bzw. Eigentümerinnen und Eigentümern?
Da hatten wir offen gestanden mit Schlimmerem gerechnet. Also wir wussten ja, es war ja ein absolutes Pilotprojekt, und wir wussten gar nicht, was da auf uns zukommt. Stellen jetzt aber fest, dass es eigentlich kaum Reaktionen gibt. Hin und wieder meldet sich mal kommt vielleicht einmal im Monat vor eine Hausverwaltung und sagt, die Wohnung haben wir inzwischen vermietet, die könnt ihr rausnehmen. Und das ist dann eigentlich, also finde ich, ist ja auch ein wertvoller sachdienlicher Hinweis, den wir dann auch gerne annehmen. Und dann setzen wir das auch um, also natürlich auch befragen wir auch immer noch mal ganz kurz den Nutzer, der das, den jeweiligen Leerstand eingetragen hat, ob das auch wirklich stimmt. Und dann, bislang gibt es eigentlich ein ganz gutes Verhältnis auch zu Eigentümern.
Jetzt gibt es ja die Parole, die Häuser, denen die drin wohnen. Man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, na, wenn das Haus leer steht, dann können wir es doch eigentlich nutzen. Sind denn aus eurem Leerstandsmelder auch schon Hausbesetzungen hervorgegangen?
Also konkrete Kausalketten sind uns jedenfalls nicht bekannt. Also es gab tatsächlich schon zwei, drei eher symbolische Besetzungen im vergangenen Jahr in Hamburg. Und das waren dann auch Leerstände, die im Leerstandsmelder standen, aber das muss jetzt nicht sagen. Grundsätzlich verstehen wir uns auch als eine erstmal neutrale Plattform. Es geht auch einfach darum, dass wir nicht nur jetzt sozusagen Hausbesetzer oder auch, was weiß ich, einfach Menschen auf Raumsuche oder Aktivisten dazu einladen, da mitzumachen, sondern wir wollen genauso auch die Oma mit Hund ansprechen, die schon seit Jahren sich darüber ärgert, dass bei ihr gegenüber das Ladenlokal leer steht. Also es soll wirklich eine möglichst neutrale Plattform sein, die einfach erstmal der Transparenz dient und natürlich auch die Debatte anstößt, also was die Medien angeht, und das ist bislang auch schon sehr erfolgreich in Hamburg gelaufen. Und wir verstehen uns natürlich auch als Teil des Netzwerks Recht auf Stadt, was ja per se auch erstmal kritisch hinterfragt, wie man mit Leerständen umgeht und natürlich auch der Meinung ist, dass Leerstandsbesetzungen grundsätzlich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung sind.
Der Leerstandsmelder macht also etwas sichtbar, was sonst nur verstreut zu sehen ist, indem er Leerstände bündelt. Nun habt ihr euch entschlossen, Hamburg zu verlassen und zu erweitern. Frankfurt ist die nächste Stadt. Warum Frankfurt?
Also es war so, dass wir eigentlich erstmal in Hamburg gestartet haben, weil wir hier ja auch leben und erstmal hier ausprobieren wollten, wie funktioniert das Ding. Und wir haben es über jetzt inzwischen ein Jahr laufen und haben einige technische Verbesserungen und Verbesserungen, was die Kommunikation der User untereinander angeht, eingerichtet und haben dann natürlich auch laufend Interessentenanfragen aus anderen Städten bekommen. Und wichtig ist aber für uns auch einfach, dass da Initiativen hinterstehen, also dass man nicht einfach sagt, kommt, macht bei uns auch einen Leerstandsmelder, denn man braucht ja immer auch Ansprechpartner vor Ort, also es muss ja jemand die Qualität sichern und dann auch einfach mal gucken können, steht das tatsächlich leer oder nicht, und deswegen müssen da tatsächlich halt Initiativen Leute sein, die sich darum kümmern können. Und da gab es aus Frankfurt schon richtig eine Initiative, das Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen, was sich da über längere Zeit auch sehr aktiv und sehr interessiert gezeigt hat. Mit denen haben wir uns dann einfach ausführlich ausgetauscht und haben geklärt, wie das funktionieren kann. In Frankfurt ist einfach auch die Leerstandsquote sehr hoch. Ich glaube, die liegt bei über 15%, und da ist der Bedarf einfach auch sehr sichtbar. Und deswegen war es ein natürlicher Schritt, sozusagen als nächstes erstmal nach Frankfurt zu gehen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die technische Möglichkeit, bundesweit jede Stadt aufzunehmen. Also auch Erfurt, das hat sich eingeladen. Als nächstes kommen voraussichtlich Berlin und Bremen dazu. Und unser Traum ist natürlich dann, bundesweit vertreten zu sein.
In Erfurt gäbe es sicherlich viel zu tun, denn wenn man sich umguckt, steht auch in Erfurt noch relativ viel leer, auch wenn es weniger geworden ist in den letzten Jahren. Was müsste man denn jetzt tun, wenn man sagt, wir wollen den Leerstandsmelder auch nach Erfurt holen? Wie kann man euch kontaktieren?
Also erstmal am besten über die Seite www.leerstandsmelder.de. Da haben wir eine Kontakt-E-Mail-Adresse und dann können wir in einen Austausch treten. Wir haben einen Kooperationsvertrag. Wir haben das Ganze geht aus sozusagen, also der Betreiber aus Hamburg, das ist der Verein Gängeviertel e.V. Wir haben da inzwischen also sozusagen auch alle rechtlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass wir halt mit anderen Städten zusammen dann halt diesen Leerstandsmelder erweitern können. Und alle Details, würde ich sagen, kann man dann am besten einfach im E-Mail-Kontakt klären. Das wäre jetzt wahrscheinlich zu detailliert. Aber wir freuen uns, wie gesagt, über jede neue Stadt, die hinzukommt.
Wenn es also in Erfurt Menschen gibt, die sagen, das Thema muss mehr auf die Tagesordnung und die mühsame Arbeit auf sich nehmen möchte, den vielen Leerstand in Erfurt zu erfassen, der kann Kontakt aufnehmen. Wer einfach mal hineinschauen möchte in den Leerstandsmelder, der kann das natürlich auch tun. www.leerstandsmelder.de oder gleich verlinkt hier auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Christina, ich danke dir erstmal für die Informationen und vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr wieder und gucken mal, in wie viele Städten es den Leerstandsmelder dann schon gibt.
Russland hat gewählt und dabei hat Putins Partei nicht die übliche Zweidrittelmehrheit erhalten. Radio Korax aus Halle sprach mit Ulrich Hayden, der als freier Korrespondent in Moskau tätig ist.
Also ich würde sagen, der Hauptgrund ist einfach, dass die wirtschaftliche Lage in Russland angespannt ist seit der Finanzkrise und dass die Menschen einfach enttäuscht sind, dass die Partei Einiges Russland praktisch die sozialen Rechte der Menschen nicht besser schützen konnte. Und die Euphorie, die noch in den 2000er Jahren war unter Putin, ist eben verflogen und jetzt ist eben die harte Realität der Krise und ich meine, das kann man faktisch so sagen und im Prinzip hat so eigentlich auch Medvedev, der Präsident, diesen Ausgang der Wahl kommentiert und ich meine, das zweite Moment ist natürlich, dass die Russen auch, also die Russen vielleicht etwas zu viel gesagt, also der kritische Teil der Russen, vor allen Dingen in den Großstädten, dass die auch enttäuscht sind darüber, dass es eben zu wenig politische Freiheiten gibt, dass es eben, dass praktisch das politische Leben sich eigentlich im Internet abspielt und dass im Fernsehen praktisch nichts Kritisches zu Wort kommt und die Tatsache, dass eben Putin jetzt im März wahrscheinlich für 12 Jahre, also erstmal für 6 und dann nochmal für 6 wiedergewählt wird zum Präsidenten und er also bis 2024 durchregieren kann, das ist gerade bei der Mittelschicht, bei gut ausgebildeten Leuten, die einfach die Hoffnung haben, dass Russland schneller sich modernisiert und europäischer wird, das ist für die so ein, sag ich mal, so eine schlechte Aussicht. Und das führt einfach zu Missstimmung und Protesten, die sich vor allem im Internet entladen, aber teilweise auch auf der Straße.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass sich die Proteste im Internet entladen. Was für eine Rolle spielen denn diese neuen sozialen Netzwerke und Medien?
Also 50 Millionen Internet-User gibt es in Russland und diese Bedeutung ist einfach riesig. Also heute hat die Nisa Wiesmer Gazette geschrieben, die Bedeutung des Internets sei so bedeutend wie die Rolle des Fernsehens in den 90er Jahren, wo eben tatsächlich im Fernsehen diskutiert wurde, verschiedene Positionen zu Wort kamen. Das war eben die Zeit unter Jelzin, wo es in den Medien liberaler war. Und ich meine, man muss sich das vor Augen halten, dass viele russische Beamte, die mit irgendwas unzufrieden sind, also ich sage nicht nur einfache Bürger, sondern auch Beamte, also Polizisten und was weiß ich, die irgendwie ihr Bürgergewissen entlasten wollen, indem sie ins Internet gehen und dort bestimmte Dinge aufdecken. Das ist einfach in den letzten Jahren normal geworden. Und das heißt also, die gesamte Gesellschaft geht also ins Internet und tauscht sich dort aus. Und da findet man eben alles, also von liberalen Positionen, linken Positionen, auch natürlich Rechtsextreme sind da sehr stark vertreten. Da ist einfach alles. Und dieser offene Dialog wirkt natürlich sehr anziehend und verändert die Gesellschaft. Und das hat auch das russische Fernsehen erkannt, jetzt aber wahrscheinlich zu spät, kurz vor den Wahlen haben sie im Fernsehkanal Rossiya 1 haben sie sehr stark auch Oppositionelle eingeladen, also natürlich vor allen Dingen die Opposition, die in der Duma sitzt, aber immerhin, das war sehr interessante, teilweise Debatten, kritische Debatten, die dort geführt wurden, sehr ungewöhnlich. Aber mit der Öffnung versuchte das Fernsehen vor den Wahlen so ein bisschen die Aufmerksamkeit der Bürger wieder auf dieses Medium zu lenken. Ob das die Frage, ob das jetzt anhält oder ob das dann jetzt, wenn die Wahl zu Ende ist, wieder vorbei ist.
Sie haben ja gesagt, dass die oppositionellen Gruppen auch eingeladen wurden ins Fernsehen. Was für einen Rückhalt haben diese denn und auch die Wahlbeobachter in der russischen Bevölkerung?
Man muss sagen, oppositionelle Gruppen ist vielleicht etwas zu lax formuliert. Es waren natürlich waren es vor allen Dingen die oppositionellen Parteien, die in der Duma sitzen. Jetzt am Wahlabend waren allerdings auch Blogger in so einer Talkshow eingeladen und Leute, die nicht in diesen Duma-Parteien sitzen. In den Augen vieler kritischer Bürger sind diese Duma-Parteien gar keine richtige Opposition, sondern sind einfach vom Kreml, laufen an der Leine des Kremls. Und diese ganzen anderen Gruppen, die es außerdem noch gibt, die teilweise gar nicht so bekannt sind bei den Russen, die einfach, was weiß ich, die gegen irgendwie Autobahnbau protestieren oder dagegen, dass in irgendwelchen Wohngebieten Hochhäuser gebaut werden oder die in Sochi dagegen kämpfen, dass Wälder abgeholzt werden für irgendwelche Hotelbauten oder was weiß ich, Eltern, die protestieren gegen die Einführung von bezahltem Unterricht oder schlechterer Schulspeisung durch private Firmen. Ich meine, das ist ein ganz, also der gesamte soziale Spektrum und ökologische Spektrum und ist da vertreten an kritischen Ideen.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Wahlen von starken Manipulationsvorwürfen geprägt waren. Wie sind denn diese Vorwürfe entstanden und waren sie überhaupt berechtigt?
Also die Zentrale Wahlkommission bestreitet diese Vorwürfe, aber es gibt massenweise Videos und Augenzeugenberichte, die eben auch im Internet zu finden sind, wo also Mitglieder teilweise von Wahlkommissionen selber Kreuze gemacht haben, wo organisierte Gruppen von jungen Leuten rumgefahren sind von Wahllokal zu Wahllokal und dort vorgefertigte Wahlzettel abgegeben, also ab in die Urnen geworfen haben, eben mit dem Kreuz für einiges Russland, für die Kremlpartei. Und diese Fälschungen haben das Bild, sag ich mal, für einiges Russland noch ein bisschen gut aussehen lassen. Also wenn man jetzt diese Fälschung noch abzieht, würde das wahrscheinlich noch schlechter aussehen. Ich meine, das juristisch, was ich jetzt sage, ist juristisch kann ich jetzt nicht beweisen, weil das russische Rechtssystem weigert sich bisher, diese Kritiken aufzunehmen und also alle Klagen von oppositionellen Parteien in den letzten Jahren gegen Fälschung bei Wahlen wurden vor Gericht abgeschmettert. Aber das ist so erdrückend, was da an Beweisen kommt, dass das wirklich sehr erheblich ist. Also man muss sich da wirklich Sorgen machen. Ich meine, gut an der ganzen Sache ist, dass es durchs Internet eben alles öffentlich ist und also die Leute nehmen die Wahlen auch nicht so wahnsinnig ernst. Also wenn man die Leute so fragt, ja, warum haben sie gewählt? Naja, gut, ich bin hier gerade vorbeigegangen, solche Antworten kriegt man dann. Also eine richtige Begeisterung, dass man also mit seiner Stimme wirklich was erreicht, also das ist nur bei sehr wenigen Leuten.
Und wie gehen denn jetzt die traditionellen und konservativen Medien mit dem Thema Wahl um?
Also es wird ganz normal breit berichtet, also die staatlichen Medien haben also zum Beispiel gestern, und auch heute ist das Hauptthema. Also in Russland ist es eben so, dass das Fernsehen ist eigentlich das Hauptmedium. Die Zeitungen haben geringe Auflagen und die Menschen informieren sich eben eigentlich hauptsächlich übers Internet oder übers Fernsehen. Und im Fernsehen wurde sehr viel berichtet, eben was erstaunlich war gestern Nacht zum Beispiel, als die Stimmen ausgezählt waren, begann auf Russia 1, also auf dem zweiten staatlichen großen Fernsehkanal, eine Talkrunde mit ungefähr, 50 Gästen. Und da war das gesamte politische Spektrum vertreten. Auch Leute, die normalerweise nicht zu Wort kommen, also Liberale und Linke und Blogger und was weiß ich. Also sehr ungewöhnlich, aber das ist eben sozusagen schon der Versuch des Staates auch, dass er eben merkt, dass in der Gesellschaft, dass es da rumort und dass man eben nicht so tun kann, als ob es diese ganzen Meinungen gar nicht gäbe. Das heißt also, an diesem Wahlabend war wie so ein Fenster, was sich auf einmal öffnete. Und ich hoffe sehr, dass sich dieses Fenster nicht jetzt wieder schließt.
Und wie ist denn jetzt die Stimmung in der Bevölkerung nach der Wahl? Lässt sich vielleicht daraus ableiten, dass das Demokratieverständnis sich in der Bevölkerung gewandelt hat? Oder ist es wirklich so wie, okay, wir sind gerade vorbeigegangen und haben zufällig gewählt in dem Sinne?
Ich meine, natürlich gibt es immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, der hinter Putin und Medvedev steht. Das lässt sich nicht bestreiten. Selbst wenn man diese ganzen Fälschungen, die eben von hohen Parteigängern dieser Kreml-Partei offenbar organisiert wurden, selbst wenn man diese Fälschung in Rechnung stellt, glaube ich, dass es Tatsache ist, dass es eben viele Menschen gibt, also ein großer Teil der Bevölkerung, die hinter Putin und Medvedev steht. Tatsache ist aber auch, dass die Menschen eben allmählich lernen, was eben Demokratie bedeutet. Das ist, geht in Russland nicht so schnell. Ich meine, Russland ist erst seit 20 Jahren ein Land, wo es mehr als eine Partei gibt und wo es verschiedene Medien gibt. Und die Menschen vergleichen natürlich auch ihr Leben mit dem Leben in Europa, was sie da mitkriegen auf den Reisen und so weiter. Und sie sehen eben, was im Internet alles passiert. Und das Internet wird eigentlich schon zu so einem, mal sagen, Maßstab, was eigentlich möglich wäre. Natürlich, das Internet ist natürlich auch eine, sag ich mal, chaotische Sammlung von Meinungen. Und es ist klar, dass es strukturiert werden muss, aber das ist, das Internet wirkt wie ein, sag ich mal, gewisserweise schon Vorbild. Und langsam merken die Menschen, dass es eben auch anders geht. Und also da setze ich eigentlich große Hoffnung drauf, dass dieser Prozess, der langsam, sag ich mal, dass man also ein Bürger ist, dass man seine Meinung sagen kann, dass man was bewirken kann, zumindest, dass man sich austauschen kann. Und es gibt ja auch viele Bürgerinitiativen, die auch schon in kleinen Dingen auch Erfolge erreicht haben. Von daher, oder vielleicht auch durch ihr öffentliches Auftreten Dinge gestoppt haben oder Verschlechterung verhindert haben. Einfach, das kann ja auch schon ein Erfolg sein.
Herr Heiden, ich bedanke mich für Ihre Worte.
Ja, vielen Dank auch, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben zu berichten.
Ja, wir freuen uns doch immer wieder, wenn wir was erfahren, vor allem wenn, ja, man ist ja nicht vor Ort, man weiß es nicht, man kann natürlich nur dem Glauben schenken, was hier ankommt.
Also es ist wirklich schwer, die Realität in Russland darüber so zu berichten, dass es auch für Deutsche verständlich wird, weil die Realitäten sind wirklich sehr verschieden und die Sprachbarriere ist eben auch da. Das heißt, man kann nicht mal eben kurz ins russische Internet gehen und viele können ja gar kein Russisch und sich da die Videos angucken und so weiter. Aber ich denke, wir können ja zumindest versuchen, dass es ein bisschen besser wird mit der Information.
Tausende Menschen verhandeln derzeit im südafrikanischen Durban auf der Klimakonferenz über ein neues Klimaschutzabkommen. Gestern hat China in Aussicht gestellt, dass es unter gewissen Bedingungen bereit wäre, sich zur Reduktion von Emissionen zu verpflichten. Doch was hat das nun zu bedeuten? Für die einen ist es ein positives Signal, für die anderen ist das unbedeutend. In Durban brodelt die Gerüchteküche. Das erzählt Nicole Werner von der Entwicklungsorganisation Allianz Süd. Sie ist Mitglied der Schweizer Delegation. Ein Beitrag von Radio Rabe aus Bern.
Ich bekomme relativ viel mit, weil wir uns zum Beispiel in der Delegation treffen wir uns jeden Morgen und tauschen uns aus, vor allem natürlich zu den besonders wichtigen Themen. Und dann bin ich gleichzeitig auch noch in anderen, also ich treffe ja andere Netzwerke zwischendurch am Tag und komme dann verschiedene Informationen. Zum Teil sind das dann auch Gerüchte. Es ist manchmal spannend, was man so hört. Wenn man zwei Personen fragt, hat man manchmal sogar drei verschiedene Gerüchte.
Gerüchte gibt es auch darüber, wie die Klimakonferenz ausgehen wird. Das oberste Ziel wäre, ein neues Abkommen für den Klimaschutz auszuhandeln. Nun hat sich gestern China unter gewissen Bedingungen zum Einsparen von Emissionen bereit erklärt. Ob das nun ein positives Zeichen ist und welchen Einfluss dies auf die weitere Entwicklung der Klimakonferenz haben wird, werde ebenfalls unterschiedlich betrachtet.
Also es ist eben so, dass China natürlich das Ganze erstmal überhaupt nur unter Bedingungen zusagt, verschiedene Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und dann ist die Frage dann, ob andere Länder, eben andere große Emittenten auch dazu stoßen würden. Und darüber gibt es eben mittlerweile einige Gerüchte. Die einen sagen, dass das sicher nicht passieren wird und die anderen sagen, dass wenn China mitgeht und wenn Chinas Bedingungen erfüllt werden, würden auch andere Länder wahrscheinlich mitmachen. Also da gibt es jetzt viele Gerüchte. Da kann ich die Gerüchteküche hochkochen lassen.
An der Klimakonferenz im südafrikanischen Durban kommen über 15.000 Menschen aus mehr als 190 Ländern zusammen. Bevor man entscheidet, wird diskutiert und verhandelt. Es ist ein langfädiger Prozess mit ungewissem Ausgang. Nicole Werner von Allianz Süd bezeichnet die Klimakonferenz dennoch als wichtiges Gefäß.
Es ist schwierig, Verhandlungen zu führen hier. Da gibt es sehr, sehr viele Interessen. Was sehr wichtig an diesen Verhandlungen ist, dass sie regelmäßig stattfinden, ist, dass sowohl die einzelnen Staaten, die Vertreter der Staaten, aber dann natürlich auch die Menschen in den einzelnen Ländern immer wieder darauf hingewiesen werden, durch diese Verhandlungen darauf hingewiesen werden, wie dringend es eigentlich ist, voranzukommen beim Klimaschutz.
Dass man mit dem Klimaschutz endlich vorwärts macht, das haben vergangenen Samstag auch mehrere tausend Menschen gefordert, die in Durban demonstriert haben. Obwohl die Kundgebung in der Nähe des Konferenzzentrums war, habe man drinnen von der Kundgebung nichts mitbekommen. Angekommen sind die Forderungen bei gewissen Teilnehmenden der Klimakonferenz trotzdem.
Unter den NGOs, von denen hier ja auch sehr viele sind, also man muss ja sagen, es sind etwa 15.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Davon sind 5.000 Länderdelegierte und der Rest sind verschiedene Vertreter aus der Zivilgesellschaft, unter anderem auch sehr viele NGOs. Und unter denen ist das sicher ein Thema gewesen und viele haben auch daran teilgenommen.
Kundgebungen für ein griffiges Klimaschutzabkommen werden den Ausgang der Klimakonferenz wohl trotzdem nicht beeinflussen können. Noch bis am Freitag haben die Teilnehmenden der Klimakonferenz Zeit, sich auf ein neues Klimaschutzabkommen zu einigen.
Das war das ZIPFM vom 7. Dezember 2011. Diesmal mit Beiträgen aus Erfurt, Halle und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIPFM gibt es morgen. Tschüss und macht's gut, bis dahin.